Universität Hamburg.
Ja. Schönen Abend auch von mir. Ich bin Grisha Perino. Wie schon vorhin vorgestellt, habe ich eine Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere ökologische Ökonomie. Das heißt, ich werde heute Abend versuchen, die ökonomische Perspektive ein bisschen zu beleuchten. Und das ist eine Teil der Broschüre, den Sie auch alle mit den Abstimmungsunterlagen erhalten haben, wo eben ganz knapp und klar zusammengefasst wurde, was man sich so von dieser Rekommunalisierung in Hamburg denn verspricht. Und hier sind eben vier Ziele und ich möchte auf drei davon, nämlich auf die ersten drei eingehen. Und zwar nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was springt für den Verbraucher oder was wurde versprochen, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei rauskommt, ist de facto zumindest sozial gerechter und damit wahrscheinlich wohl auch niedrigere Preise. Es wurden verschiedenen Formulierungen gewählt, das sind alles Zitate aus dieser Broschüre und eben auch mehr Transparenz. Auf die Transparenz möchte ich heute nicht eingehen. Ich bin Ökonom, ich werde mich auf die Preise konzentrieren. Und es wurde auch gesagt, dass Hamburg, es wurde auch von Herrn Maas angesprochen, damit ein gutes Geschäft machen kann. Es wird Einnahmen erhalten, die vorher eben in die private Hand gingen, die dann eben in öffentliche Projekte investiert werden können. Und es sollte auch kostenneutral sein, denn aus den Gewinnen, so das Versprechen, ließe sich der Kredit, der natürlich aufgenommen werden muss, um die Netze zurückzukaufen, relativ einfach und ohne Belastung für den Staatshaushalt zurückbezahlen. Und was ich in den nächsten paar Minuten machen möchte, ist, diese Ziele ein bisschen abzuklopfen auf die Frage, kann man die denn erreichen? Und wenn ja, können wir sie auch alle erreichen? Und ganz kurz dazu, wie auch schon kurz angesprochen, eben ist es ganz wichtig, dass diese Netze eben sogenannte natürliche Monopole sind. Warum heißen die natürlich? Eben deswegen, weil nicht der Staat hier ganz explizit ein Monopol vergibt und eben sagt, okay, nur Unternehmen Y darf dieses Gut produzieren, sondern, und das gibt es, oder vor allem gab es es auch in der Vergangenheit noch viel häufiger, sondern es ist hier in der Natur der Sache begründet, nämlich eben die Kosten, die mit diesem Netzbau verbunden sind. Man baut halt sinnvollerweise so ein Netz nur einmal und nicht dann irgendwie, wenn ein anderes Unternehmen auch Strom oder Gas liefern will, legt man nicht nochmal die ganzen Leitungen im Boden. Weil es eben mit extremen Kosten verbunden ist, ist damit der Marktzutritt auf der Netzebene mit prohibitiven Kosten verbunden und damit de facto nicht möglich. Was es natürlich heißt, ist, dass das Unternehmen, dem das Netz gehört, diese Alleinstellung, diese Position, dass es das einzige Unternehmen ist, das diesen Zugang zum Kunden ermöglichen kann, ausnutzen kann, um eben höhere Preise zu verlangen, als durch die Bereitstellung an Kosten entstehen und damit sogenannte echte ökonomische Gewinne machen, nämlich welche, die deutlich über dem liegen, die man in anderen Bereichen der Wirtschaft denn noch üblicherweise erzielen kann. Und eben was man klassischerweise dagegen tut, ist, man reguliert diesen Monopolisten, man schaut ihm ganz genau auf die Finger. In Deutschland macht das bei den meisten Netzen, aber eben nicht bei allen, die sogenannte Bundesnetzagentur, die eben den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen, die diese natürliche Monopolstellung innehaben, diese nicht, über die Maße hin missbrauchen. Die zweite Möglichkeit, die angesprochen wäre, war natürlich eine Verstaatlichung und auch da werde ich gleich drauf eingehen, wie sich das gegebenenfalls auswirken würde und eben um die Art und Weise, wie die Bundesnetzagentur das bei den Strom- und Gasnetzen macht, ist, indem sie eben eine Erlösbegrenzung einführt. Und eben, da ich Ökonom bin, nicht zu überraschend, gibt es auch ein schönes Bildchen. Wir haben hier die zur Verfügung gestellte oder durchgeleitete Strom- oder Gasmenge, hier das Netzentgelt und dann gibt es natürlich eine Nachfragekurve, das heißt, Sie und ich, wir wollen alle gern Strom in unseren Häusern und hätte es auch gern schön warm. Das heißt, wir sind bereit dafür, was zu bezahlen und das ist eben repräsentiert durch diese Kurve und je teurer es wird, desto weniger würden wir nachfragen. Dann die Bereitstellung kostet natürlich was, können Sie das sehen, das Blau ist etwas hell geworden. Aber es gibt de facto einfach Kosten der Bereitstellung, also diesen Strom oder dieses Gas da tatsächlich bereitzustellen, das kostet was. Ich habe es hier einfach mal als konstant angenommen, aber das spielt nicht so die große Rolle. Und es gibt da noch eine zusätzliche Kostenkurve, diese sind sogenannten Durchschnittskosten. Das ist die Grenzkosten plus de facto diese Fixkosten, die man irgendwie für den Betrieb des Unternehmens, aber eben auch für die Bereitstellung und Unterhaltung der Netze hat, die einfach umgelegt werden pro Einheit der Gas- oder Strommenge, die eben insgesamt verkauft wird. Und natürlich die Durchschnittskosten liegen dann immer über diesen Grenzkosten in dem Bereich, weil natürlich eben das einfach plus diese Fixkosten sind, die umgelegt werden. Und naja, was würde jetzt ein Unternehmen machen, dem dieses Netz gehört, das dieses natürliche Monopol innehat und damit erstmal tun und lassen kann, was es möchte? Naja, was Unternehmen eben so machen, sie versuchen ihre Gewinne zu maximieren und setzen dann eben einen Preis hier, die Gewinne sind ja dieser Teil, nämlich vom Preis nach unten bis zu den Durchschnittskosten, der Bereich hier wären die Gewinne, das Gesamte wären die Erlöse oder Einnahmen, die erzielt werden. Aber worum sich das Unternehmen eben wirklich, wofür es sich wirklich interessiert, ist dieser schattierte Bereich, weil das die Gewinne sind. Das würde es versuchen zu maximieren. Und dazu muss man natürlich den Preis ein bisschen höher setzen, nimmt in Kauf, dass die Menge ein bisschen weniger wird, um eben die entsprechenden Gewinne abzuschöpfen. Was die Bundesnetzagentur dem Auftrag nach nun tut, ist, sie begrenzt die Erlöse und damit indirekt die Preise. Es gibt auch einen anderen Ansatz, wo man versucht, direkt die Preise zu regulieren. Und man hat sich da eben, also es wird sowohl in verschiedenen Ländern als auch über die Zeit unterschiedliche Ansätze ausprobiert. Im Moment hat man von der direkten Preisregulierung eher Abstand genommen und geht mehr auf die Erlöse ein. Und was man aber im Endeffekt damit macht, ist, man versucht, indem man die Erlöse begrenzt, die Preissetzung zu beeinflussen und eben diesen Monopolisten dazu zu bringen, seine Marktmacht nicht übermäßig auszunutzen. Sie sehen, der Preis ist jetzt immer noch deutlich über den entsprechenden Kostenfunktionen, es wird immer noch ein Gewinn erwirtschaftet, aber eben die Preise für die Kunden, für Sie und mich, sind eben etwas niedriger, als es denn wäre, wenn es diese Bundesnetzagentur nicht gäbe, die denen auf den Finger schaut. Und anscheinend scheint es in der Ferne immer ein echtes Problem zu sein. Aus ökonomischer Sicht vollkommen unverständlich, warum natürlich das Monopol nicht reguliert wird. Aber bei Strom und Gas ist es auf jeden Fall der Fall. Die Frage ist dann immer, wie gut funktioniert das und wie gut funktioniert es auch nicht. Aber das ist zumindest die Grundidee, durch diese Regulierung und diese Aufsicht dieser Behörde diesen Unternehmen Zügeln anzulegen. Und eben genau, der Preis sinkt durch den grünen Pfeil gekennzeichnet im Vergleich zu einem unregulierten Szenario. Wenn jetzt das Netz den Eigentümer wechselt und eben ein städtisches Unternehmen dieses betreibt, dann hat es mehrere Optionen. Eine davon ist genauso, sich zu verhalten wie der frühere Monopolist oder eben das private Unternehmen und im Rahmen der Regulierung den größtmöglichen Gewinn abzuschöpfen. In dem Fall würde sich natürlich für den Konsumenten erstmal nichts ändern. Das Einzige, was sich ändern würde, ist, was mit diesem Geld, mit diesem Gewinn hier passiert. Der würde nicht mehr in die private Tasche, sondern in die öffentliche Kasse fließen. Was aus ökonomischer Sicht aber sinnvoller wäre, wäre das Gemeinwohl oder insbesondere hier das Wohl der Konsumenten zu maximieren. Und das würde eben passieren, indem man den Preis sehr, sehr viel niedriger setzt, und zwar auf das Niveau der Grenzkosten, nämlich nur tatsächlich so viel verlangt, wie es mittel- oder langfristig kostet, diese Leistung zu erbringen und de facto damit nicht nur auf Gewinne verzichtet, sondern, weil da auch noch Fixkosten entstehen, de facto sogar Verluste erwirtschaftet. Das heißt, man müsste dieses Unternehmen langfristig subventionieren. Es würde aber dafür, das wäre gerechtfertigt, weil die Strom- und Gaspreise niedriger wären, und zwar niedrig genug, als dass das Geld, das sie alle dabei zu Hause sparen, der Betrag ist größer als das, was sie an Subventionen diesem Unternehmen zuschießen. Das heißt, wenn sich der regionale Netzbetreiber im Sinne des Gemeinwohls verhält, würde der Preis deutlich sinken, aber man müsste ihn langfristig subventionieren. Das heißt, es gäbe keine Gewinne, sondern im Gegensatz, der würde Verluste machen. Weil eben diese Fixkosten abgedeckt werden müssen und die sollten eben in der Preissetzung nicht berücksichtigt werden. Würde ein privates Unternehmen natürlich nie tun. Kann es ja gar nicht. Würde sofort bankrott gehen. Und natürlich gibt es zwischen diesen beiden Extremen, sich zu verhalten wie ein Monopolist und das Wohl der Kunden zu maximieren, gibt es alle möglichen Zwischenstufen. Also man kann den Preis hier überall dazwischen setzen und kriegt dann eben ein bisschen mehr von dem einen, ein bisschen weniger von dem anderen. Ganz klarer Zielkonflikt, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte. Aber das sind so die Stellschrauben und die Mechanismen, die da meines Erachtens im Hintergrund relevant sind. Genau, was sind diese Zielkonflikte nochmal ganz konkret? Wenn wir einen städtischen Versorger haben, der hohe Preise verlangt, das heißt, dann erzielen wir hohe Gewinne. Mit denen können wir dann die Kredite relativ gut zurückbezahlen und vielleicht haben wir noch ein bisschen Geld übrig, mit dem wir dann eben auch noch andere öffentliche Aufgaben wahrnehmen können, in Kindergärten investieren, in Krankenhäuser oder in den Klimaschutz. Aber natürlich, jeden Euro Gewinn kann man nur einmal ausgeben und man kann entweder damit einen Kredit zurückbezahlen oder einen Kindergarten bauen, aber man kann halt nicht den Euro zweimal ausgeben. Das heißt, auch da gibt es schon mal einen Zielkonflikt, was man mit diesem Geld dann macht. Aber natürlich heißt es auch, wenn man dieses Geld tatsächlich erwirtschaften will, sprich Gewinne erwirtschaftet mit diesem regionalen Energiefass oder Netzbetreiber, dann hat der Kunde erstmal nichts davon. Weil Sie und ich zahlen nach wie vor die gleichen Strom- und Gaspreise, zumindest für das Netzentgelt, was natürlich nur etwa ein Viertel des tatsächlichen Strompreises ist. Es sei denn natürlich, man würde eine soziale Staffelung einführen, ich weiß nicht, ob das juristisch möglich wäre, aber auch dann müssten wahrscheinlich ein paar von uns mehr bezahlen, um eben das weniger der anderen gegenzufinanzieren. Und natürlich, man kann das Ganze auch im Kopf stellen, man kann die Preise senken, dann haben wir als Verbraucher was davon, aber dann wäre halt kein Geld mehr da, um den Kredit zurückzubezahlen und kein Geld da für andere öffentliche Projekte. Das heißt, ich sehe hier auf der finanziellen Seite, getrieben durch diese Preissetzung, ganz klar Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Sachen, die da vorgenommen wurden, mit der Rekommunalisierung zu erreichen. Dann noch ein weiteres Ziel, das auch sehr prominent war, nämlich der Klimaschutz. Hier ist es ganz wichtig, dass eben das Eigentum des Netzes, insbesondere im Strombereich, nicht heißt, dass wir alle irgendwie dann auf einmal grünen Strom hätten oder Strom aus erneuerbaren Energien, denn der Netzbetreiber ist verpflichtet, Ihnen als Kunden oder uns als Kunden die freie Wahl zu lassen. Jetzt, wo das Netz in den Privaten gehört, haben Sie und ich die freie Wahl, den Strom entweder bei Hamburg Energie zu kaufen oder bei Vattenfall oder irgendwo anders in Deutschland bei einem Stromanbieter. Und wir werden das gleiche Wahlrecht haben, wenn das Netz der Stadt gehört. Das heißt, die Konsumentensouveränität, ihre freie Wahlentscheidung zu entscheiden, woher sie ihren Strom beziehen und wem sie dieses Geld geben, ist nach wie vor die ihre. Und der Netzeigentümer kann da erstmal direkt keinen Einfluss drauf nehmen. Im Gegenteil, es wird ihm explizit untersagt. Und natürlich, wie auch schon angesprochen, Netze sind nicht gleich Kraftwerke, zumindest beim Strom ist das so, bei der Fernwärme ist das anders. Das heißt, auf die Stromproduktion hat man erstmal als Netzeigentümer nur indirekten Einfluss. Das heißt nicht, dass es da keinen gibt, aber es ist eben nicht so, dass einem auf einmal die ganzen Kraftwerke gehören, man könnte die Kohlekraftwerke abschalten und sie ersetzen durch Solar- oder Windenergie-Kraftwerke. Und auch, und das ist eine weitere Dimension, die bei praktisch allen Klimaschutzmaßnahmen, ob lokal, regional oder national zu beachten ist, dass kurz- und mittelfristig erstmal das auf die Treibhausgasemissionen in Europa, wenn es im Strombereich ist, keine direkten Auswirkungen haben wird, weil die CO2-Emissionen sind gedeckelt durch den Emissionshandel auf europäischer Ebene. Und solange diese Dinger einen positiven Preis haben, sprich zumindest in Erwartungswerten der Zukunft mal knapp werden, ändert sich die tatsächlich Treibhausgasemissionen auf Europaebene nur, wenn wir diesen Cap anpassen, also wenn wir die absolute Menge reduzieren, die an diesen, von diesen Rechten zur Verfügung steht. Aber ob wir jetzt unser Kohlekraftwerk in Hamburg abschalten oder nicht, hat darauf überhaupt keinen Einfluss. Wenn wir das abschalten, dann schalten halt die Polen eins an. Oder die Aluminiumindustrie produziert ein bisschen mehr. Und solange wir nicht auf europäischer Ebene diese Emissionsrechte reduzieren, hat alles, was wir im Strombereich tun, erstmal keinen Einfluss. Es ist einfach nur eine Verschiebung von Emissionen und nicht eine Reduktion. Aber das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Das hat nicht nur Hamburg oder Berlin, das hat auch das Erneuerbare Energiengesetz ganz grundsätzlich. Aber auch das wurde schon angesprochen, man kann natürlich indirekt als Netzbetreiber die Einspeisekapazität für erneuerbare Energien erhöhen. Man kann eben diese Schwankungen versuchen besser auszugleichen. Man kann versuchen durch Management der Nachfrage, also sprich wann Ihr Kühlschrank oder Ihre Waschmaschine läuft, das versuchen entsprechend zu managen. Dazu braucht man sogenannte Smart Grids oder schlaue Netze und da die entsprechenden Investitionen voranzutreiben, kann natürlich unter Umständen von öffentlicher Seite einfacher sein, als die Privaten dazu zu kriegen. Aber da ist dann eben die Frage, ob man da wirklich das Eigentum braucht oder ob es nicht auch über Regulierung geht. Das ist eine Frage, die man sich da stellen muss. Okay, zum Abschluss kommend. Ich sehe bei den finanziellen Zielen ganz klar, dass im Prinzip jedes einzelne Ziel erreichbar ist, aber dass wir nicht alle diese finanziellen Ziele gleichzeitig erreichen können. Weil wir können entweder niedrige Preise haben oder den Kredit zurückzahlen oder Geld für öffentliche Projekte haben, aber nicht alle drei gleichzeitig. Zumindest nicht zum gleichen Zeitpunkt. Vielleicht irgendwie in 30 Jahren, wenn wir den Kredit zurückbezahlt haben, können wir dann auch die Preise senken, aber vorher eben nicht. Und beim Klimaschutz, ich will nicht sagen, das hat nichts miteinander zu tun, aber es ist doch meines Erachtens deutlich indirekter, als suggeriert wurde. Es ist nicht so, uns gehören die Netze und auf einmal wird unsere Stromproduktion sauber. Da mag es Zusammenhänge geben, aber die wirken erst in mehreren Jahren und auf sehr viel indirektere Wege, als meines Erachtens suggeriert wurde. Damit war es das von meiner Seite und vielen Dank.